Egal ob hart, laut oder schnell, Hauptsache Metal. Dangerously Loud, der Podcast für die harten Klänge der Musik. Mit Marisa, Jan und Ronny.
Hallo und herzlich willkommen zu Dangerously Loud. Heute wird es mal nicht Metalcore-lastig. Ich weiß, wir waren in den letzten Folgen sehr Metalcore-lastig. Deswegen haben wir gesagt, machen wir heute mal schön wieder Alternative Rock. Und da haben wir uns auch großartige Gäste rangeholt, die sogar in irgendeiner Weise mit Mika verwandt sind. Deswegen sage ich zuerst an die Gästen, schönen guten Abend, hallo. Stellt euch doch gerne mal vor.
Hallo, schönen guten Abend. Ich bin die Lisa von Revolving Door. Grüße euch.
Hi, ich bin Martin von Revolving Door.
Und ich heiße Alex.
Und ich sage natürlich auch schon herzlichen guten Abend an Mika, hallo.
Hallo.
Jetzt erklär das nochmal, du bist wie mit denen verwandt?
Ja, also ganz funny Geschichte, außer dass ich hier gerade randaliere. Ich bin tatsächlich auf die Band gestoßen, weil mein Paps mir davon erzählt hat, weil ich selber Musikerin bin und da hatte er mir ganz stolz berichtet, dass er ja früher jemanden kannte und auch in unserer Familie jemand Musiker ist und dann hat er mir halt von Lisa erzählt und auch von Martin. Und dann war ich ganz neugierig, weil er auch meinte, dass Revolving Door auch sehr erfolgreich war und auch große Sachen gespielt hat. Und dann dachte ich mir so, Mensch, da muss ich ja jetzt mal gucken. Und dann habe ich euch rausgegoogelt und dachte mir so, ja cool, das ist auch so ein erfolgreiches Grad, wo man noch anschreiben kann für einen Podcast. Und eure Musik passt auch in unserem Podcast. Deswegen dachte ich mir so, Ronny, wir müssen mal mit denen reden. Das fände ich sehr gut. Vor allem, weil es auch meine Band ist, die quasi aus meiner Heimat kommt. Also die sind aus Neuhaus, das ist in Südthüringen, da bin ich geboren. Und ich habe auch noch eine Verbindung zu meiner Heimat. Und deswegen finde ich das sehr schön und freue mich voll auf das Interview heute mit euch.
Wir auch. Vielen Dank für die Einladung. Es kam schon eine Meldung, weil der Hauptteil der Band kommt aus Lauscha. Das ist ganz wichtig.
Wichtig, ja.
Ja, Entschuldigung.
Also, alles gut. Ich bin aus Neuhaus und wir haben es auch kommuniziert überall, dass wir aus Neuhaus sind und jetzt dann irgendwann mal umgeswitcht auf Lauscha. Lauscha ist auf jeden Fall der Nabel der Welt und das muss man kennen.
Ne? Ja, definitiv, definitiv. Ach ja, genau. Und Ronny, um deine Frage zu beantworten, Martin ist der Sohn vom Cousin meines Vaters.
Da
wenn
ich
das jetzt richtig.
Ich sag mal so, am Ende sind wir hier wahrscheinlich alle verwandt.
Naja, das könnte passieren.
Also bei einer Hochzeit, also bei einer Hochzeit könnte man sich treffen, sozusagen.
Ja.
Mit Sicherheit.
Wäre nicht unwahrscheinlich.
Okay, perfekt. Supi. Na, dann fangen wir doch erstmal an mit dem, mit unserer beliebtesten Kategorie, auch einzigen. Was haben wir zuletzt gehört? Und ich würde einfach unsere Gäste bitten, fangt doch gerne an. Was habt ihr denn zuletzt gehört? Muss halt kein Metal sein, ne? Kann alles sein.
Wer will anfangen?
Na, mach du doch, Alex.
Ich?
Ja.
Ich habe jetzt als letztes As I Lay Dying gehört, tatsächlich.
Sehr gut.
Weil wir letztens zusammen auch mit den Bandkollegen auf dem Impericon waren und da habe ich mich näher damit befasst. Also meine Freundin ist eigentlich totaler Fan davon, ich kannte nur ein paar Lieder, aber jetzt habe ich mich so ein bisschen mehr reingehört.
Die sind wirklich super, super gut.
Ja, dann wird dir unsere Folge, die vor eurer Folge kommt, quasi gefallen, weil da haben wir tatsächlich so einen kleinen Rückblick von Imperic gemacht, weil wir waren auch da.
Super! Aber
tatsächlich haben wir nur zwei Songs von As I Lay Dying mitgenommen, weil wir so im Arsch waren.
Also ja, wirklich, wir auch. Also wir haben den Tag auch irgendwie überlebt. Ich weiß nicht wie, aber wir haben es überlebt.
Ich gebe es ja ganz ehrlich zu, ne, wir haben ab August Burns Red haben wir nur auf der Tribüne gesessen. Wir haben uns komplett August Burns Red und Why She Sleeps auf der Tribüne angeguckt, weil es ging gar nichts mehr. Ich war sogar schon bei Polaris so hinüber. Also, boah.
Naja. Ja, also es war wirklich ein langer Tag, ne? Also wir sind ja auch erst an dem Tag morgens angereist und haben uns erstmal ein bisschen eingegroovt, zusammengesetzt. Ja, natürlich, es gab auch Bier, das nicht wenig. Und taktisches Zwischenwasser, aber es ist halt dann wirklich ein heftiger, langer Tag, ne? Wenn man kaum was isst, die ganze Zeit steht. Aber es war geil. Also ich muss sagen, ich habe wirklich bis zum Schluss durchgezogen. Ich weiß auch nicht mehr alles, aber es war geil. Das kann ich nur noch so rückblickend sagen.
Jedes Jahr wieder. Ja, was gibt's beim Rest?
Also ich habe als letztes Jimmy Eat World gehört. Ich bin eher so das musikalische Weichei der Band.
Also ich muss sagen, Martin, dein Musikgeschmack im Auto überrascht mich jedes Mal wieder. Da laufen Bands, die habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Ehrlich.
Ja, Also entweder halt irgendwie meine SD-Karte, wo keine Ahnung wie viele tausend Songs drauf sind, oder der Algorithmus von Spotify oder Apple Music bringt da immer was Neues raus.
Ist das bezahlte Werbung?
Ja.
Aber das ist schon irgendwie so totaler Genre-Mix, also ist alles dabei quasi.
Ja, bis auf die ganz harte Schublade eigentlich alles, weil das ist, sobald da ein bisschen gescreamt oder, wie heißt es richtig, Lisa?
Naja, scream, groan, shouten, grunten.
Das ist ja nicht so meins, aber rein musikalisch vom Instrumentalischen her kann es auch schon härter werden.
Ja, ach, ja. Gibt's auch gute, super gute Bands, also so ist es jetzt nicht, ne? Ich meine, Jimmy Eat World habe ich auch früher immer gerne gehört. Ich habe mich allerdings jetzt nicht mit dem aktuellen Zeug von denen so auseinandergesetzt. Ich bin aber wieder auf so einen leichten Breaking Benjamin halt Trip jetzt. Und die habe ich tatsächlich jetzt wieder so ein bisschen neu entdeckt für mich halt.
Ja. Sehr gut. Ja, soweit ich mich erinnern kann, bei mir war das alles beiläufig vorhin, weil ich nur noch schnell was mir zwischen die Zähne geschoben habe zum Essen und irgendwie lief wahrscheinlich Radio Bob im Hintergrund und ja, ich weiß leider nicht mehr, welcher Song da gelaufen ist. Aber bei mir darf es natürlich auch gerne härter sein und es ist aber auch immer ein totaler Mix.
Ja, okay. Naja. Na gut, Mika, dann erheitere uns mit K-Pop.
Ja, da ich mich aktuell auf einen Wettbewerb vorbereite, laufen bei mir zwei Lieder in Dauerschleife. Das ist einmal von Jin, The Astronaut, und von RM, Lonely. Beides Mitglieder von BTS, um wieder meine K-Pop-Schiene zu bringen. Genau, aber weil ich halt dadurch die koreanischen Texte gerade lernen muss, läuft das bei mir rauf und runter seit ungefähr einer Woche.
Boah, krass, okay. Was ist das für ein Contest, bei dem du mitmachst?
Der nennt sich K-Pop World Contest. Der wird von einem Kulturzentrum quasi gefördert. Der ist global. Und jedes Land hat einen eigenen Vorentscheid sozusagen. Und wir können halt entweder tanzen oder singen. Ich beschränke mich da auf Singen. Und die Gewinner kriegen halt 20 Millionen Won. Das ist umgerechnet, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, aber es ist relativ viel Geld.
Klingt auf jeden Fall schon mal gut und viel. Aber es ist bestimmt gar nicht viel.
Es ist gar nicht so wenig, aber das Coole daran ist, dass man dort vor Ort auf einer Bühne auftreten kann. Also vorletztes Jahr hat eine Bekannte von mir gewonnen, die durfte in Seoul halt mit K-Pop-Stars auftreten. Und das war halt schon eine krasse Bühne, weil da waren halt 20.000 Leute. Du hast halt irgendwie alles mal so hinter den Kulissen mitbekommen. Also das fand ich halt schon nicht schlecht. Und ich dachte mir so, ey, let's go, ich probiere es einfach. Ich habe mir auch eine Herausforderung gestreckt. Normalerweise singe ich nicht in Sprachen, die ich nicht spreche. Aber ich hatte letztes Jahr schon mal eine K-Pop-Vocal School. Und mein Gesangslehrer hatte halt auch gemeint, dass meine Aussprache gar nicht so schlecht ist. Ich lerne auch Koreanisch, bin aber nicht so gut da drin, weil es nicht so einfach ist. Und ja, deswegen sind beide Songs herausfordernd. Weil das eine ist ein Rap-Song tatsächlich, also da wage ich mich ans Rappen ran. Und das andere ist von Coldplay eigentlich geschrieben, für Jin, bevor er zum Militär gegangen ist. Und das ist so ein bisschen softer, aber es ist angenehm zu singen. Es ist, wie gesagt, nur die Sprache, die eine Hürde darstellt.
Okay, wow, also erstmal Hut ab. Du merkst, wir sind ein bisschen still. Wir kennen uns natürlich in dieser Szene null aus, wirklich null.
Alles gut, alles gut. Ich spreng ja auch jedes Mal den Raum, es tut mir leid, Ronny.
Aber das wäre nämlich meine Frage gewesen, wie machst du das denn mit der Sprache sozusagen, wenn du jetzt natürlich aber schon wenigstens ein bisschen Koreanisch lernst, also ich stelle mir das halt vor, dass das, wenn du jetzt überhaupt noch gar keinen Angriffspunkt hast, dass es da schon so schwer war. Ich habe irgendwie ein Semester halt Japanisch halt eben gehabt, so die Grundlagen so, und das war ja schon irgendwie der reinste Kill, also da kann ich fast gar nichts mehr davon. Und ich kann zumindest, weiß ich noch, wie ich Sachen halt aussprechen muss, dann hört es aber bei mir schon auf. Wenn ich jetzt noch wüsste, also wenn mir jetzt einer sagt, ja, dann sing mal in Japanisch, nee.
Wobei Japanisch singen ist dankbarer als Koreanisch, weil im Koreanischen ist ein bisschen wie im Französischen, die ziehen alles zusammen und dann ändert sich die Aussprache. Also das muss man dann halt wissen. Ist ein Vorteil.
Es war ja vor allen Dingen, im Pericon war ja auch eine japanische Band da. Ich weiß gar nicht, ob ihr die mitgekriegt habt, Pale Dust, das war so die erste Band, die wir halt uns angeguckt hatten halt eben so. Und die haben ja durchaus auch japanische Texte halt so. Ich habe mir das mal durchgelesen, ich könnte dir das nicht nachsingen. So, egal, ob ich die Aussprache wüsste oder nicht. Also.
Haben die so zur Mittagszeit gespielt, kann das sein?
Ich weiß gar nicht, ich glaube, es war so 11 Uhr irgendwas haben die, glaube ich, gespielt.
Ja, da sind wir gerade erst angekommen.
Achso, das war die erste Band, wo es keine Tonprobleme gab.
Aber ich muss sagen, der Sound in der Halle beim Impericon war wirklich, sobald du dich von der Bühne entfernt hast, war halt immer grottig, ne?
Zum
Klingt
Kotzen,
halt wie Blech, weil es halt Messehalle ist, aber.
Ja, ja.
Ja.
Naja. Aber vor der Bühne war es geil. Also
ja, ja, tatsächlich. Aber wir hatten auch so das Problem gehabt, wir hatten irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr die Band mitgekriegt habt, Throne sozusagen hießen die. Und da standen wir neben der Technik, also die das eigentlich alles abmischen. Da hattest du eigentlich so das Gefühl, eigentlich müsste das doch hier perfekt klingen, weil ihr seid ja auch hier und müsst es hören. Ey, das war furchtbar. Die Gitarren waren so daneben gestimmt. Du hast fast nur den lauten Bass gehört. Der Typ selber hat da irgendwie versucht, gegen diesen Bass halt anzukämpfen und hat mehr geschrien, als das halt richtig diesen Schreigesang hingekriegt hat. Und das Schlagzeug war gefühlt nicht richtig angeschlossen. So. Es war so schlimm, dass wir teilweise irgendwie Kopfschmerzen bekommen hatten. Also okay. Das war echt ein Scheißauftritt. Ja, ja.
Ja, das ist naja. Dann blöd. Ne? Vor allem die Band kann da manchmal vielleicht einfach nichts dafür.
Ja, das ist es halt. Ja.
Aber ich muss halt sagen, dass ich in der Messe das häufig habe, dass ich finde, dass die Technik scheiße ist. Also es ist auch, wenn du dir zur Buchmesse zum Beispiel Auftritte anguckst, das ist richtig grauenvoll. Also wenn du da nicht vor der Bühne bist, ist es einfach eine Katastrophe.
Das ist es halt und ich finde das halt so schade, weil ich bin dann bei einigen von den Leuten halt direkt vor die Bühne gegangen und da war das einwandfrei, da gab es halt überhaupt keine Probleme. Und dann hatten wir aber auch andere Bands, da waren wir halt wirklich so, ich sag mal, so im Mittelbereich und da war das auch alles okay. Es waren halt irgendwie auf der einen Seite der Bühne war es ganz, ganz schlimm. Die haben das teilweise nicht hingekriegt. Auf der anderen Seite war das irgendwie butterweich. Also ich weiß halt nicht, ob das vielleicht einfach mit der Auslegung der Halle halt ist, eben so, dass die eine Seite halt einfach wirklich scheiß Hall hat. Keine Ahnung.
Ich würde jetzt einfach mal sagen, das liegt einfach am Tontechniker. Unter anderem.
So. Ist häufig das Problem.
Weil je später der Abend, desto besser der Sound.
Tatsächlich,
weil auch häufig dann der Alkoholpegel sehr hoch
ist. Ah, das hat gerade Martin gezeigt, das ist überhaupt nicht wahr.
Okay, ja, aber gut. Ich möchte jetzt hier keine Spielverderberin sein. Wir wollen ja über euch reden.
Ja, genau.
Lass mich doch mal kurz meine Songs raushauen, die ich gehört habe. Ach ja, stimmt,
Entschuldigung, Ronny, ich wollte dich auch nicht übergehen.
Denn eine Band, die auch auf dem Impericon aufgetreten sind, die haben ja einen neuen Song rausgebracht, nämlich Future Palace, Uncontrolled. Und den habe ich mir angehört und der ist richtig, richtig gut. Und dann, weil heute so ein scheiß Tag war, habe ich mir hauptsächlich Musik angehört, die, ich glaube, vom Text her meistens inbegriffen hat, jemandem ganz furchtbar weh zu tun. So. Und da habe ich Alpha Wolf Haunter gehört. Das ist halt wirklich so auf die Fresse Hardcore-Musik. So. Also da musste ich, glaube ich, auch draufstehen. So. Kann ich auch nicht immer hören, aber heute war perfekter Zeitpunkt. Naja, kann ich alles sehr empfehlen. Gut, kommen wir zu euch. Genau, also wir hatten ja schon gesagt gehabt, ihr kommt halt aus Thüringen. Jetzt ist es ja eher so Lauschen halt, glaube ich. Aber ursprünglich halt Neuhaus am Rennweg.
Genau, man muss dazu sagen, die Orte liegen auch nebeneinander.
Genau, das ist, nicht so das ist auch unser Proberaum in Neuhaus am Rennweg, die Zentrale sozusagen.
Ah ja, perfekt. Und ihr habt euch 2006 halt ursprünglich gegründet.
Genau.
Und bisher habt ihr zwei Alben, einmal Break the Line und Milk and Honey und eine EP mit City of Darkness sowie ein Akustikalbum, was ja, glaube ich, 2022 erst rauskam. Also ist noch gar nicht so lange her.
Ja.
Und was bei euch halt mega interessant war, das hat mir eben auch Mika erzählt gehabt, ihr habt ja wirklich eigentlich schon extrem viel gemacht. Ihr habt irgendwie an Wettbewerben teilgenommen, habt die gewonnen. Ihr habt von großen Bands seid ihr die Vorband gewesen. Ihr habt bei wahnsinnig großen Festivals mitgespielt und so. Und das war halt spannend, weil letzten Endes habt ihr euch ja eigentlich kennengelernt durch eine Musikschule. Erzählt doch mal, wie das alles zustande gekommen ist damals.
Genau, also ich hole jetzt mal ganz von vorne aus. Ich war damals in der Musikschule, also das lief dann natürlich neben dem normalen Schulunterricht, das war halt reine Freizeitgestaltung, ihr kennt das sicherlich auch, musste man ganz normal sich anmelden und da habe ich tatsächlich Gesangs- und Gitarrenunterricht genommen und in der Musikschule habe ich einen damaligen Gitarristen und die damalige Bassistin von Revolving Door kennengelernt. Wir haben dann gemeinsam eine Band gegründet. Und 2006 kamen dann noch Schlagzeuger dazu und dann noch eine zweite Sängerin, weil es hieß, also hier bei uns im Raum ist natürlich Covermusik heiß begehrt. Und wir haben überlegt, okay, wie willst du denn 4 Stunden am Abend alleine singen, Lisa? Und da habe ich mir gedacht, nein, wir brauchen jetzt noch jemanden, der hier stimmlich supportet. Und das war auch die Zeit, wo wir 2 Frauengesänge hatten. Das ging dann auch bis 2010 und dann kam so der Wendepunkt, wo wir gedacht haben, nö, es geht auch alleine und wir holen uns dann lieber noch einen zweiten Gitarristen mit dazu. Und ja, so wechselte dann auch ein bisschen die Bandformation hin und her. Ja genau, wir waren in der Musikschule und haben dann auch damals in der Musikschule in einer Garage direkt dort im Gebäude angefangen zu proben. Später dann in der Firma meines Vaters in einer Lackiererei. Und dann kam erst ein eigener Proberaum irgendwann mal 2006 auf und ja, seither haben wir uns dann hochgearbeitet. Wir hatten wundervollen Support durch meinen Vater, der uns gemanagt hat und auch den Sound für uns gemacht hat. Also war auch Tonmann, hat sich um alles gekümmert. Und er ist natürlich Vertriebler mit Leib und Seele. Und dadurch kam es dann auch zustande, dass wir viele geile Auftritte hatten auf Festivals. Und ich sag mal so, wir sind eigentlich Band-Contest müde. Also eigentlich okay. Sind wir jetzt mittlerweile auf dem Stand. Wir haben das so oft gemacht und Busse gechartert, wirklich große Reisebusse mit 50 bis 100 Mann und so weiter, sind so oft in Berlin gewesen, ich kann es schon gar nicht mehr zählen, keine Ahnung wie oft, und haben wirklich gefühlt jeden Bandcontest mitgenommen, der ging, und ja, letzten Endes konnten wir somit unsere Fanbase erweitern, aber gebracht hat es eigentlich nichts, ja, außer dass man halt eine geile Zeit hatte und konnte auftreten und hat eben einen Haufen Leute kennengelernt.
Ja, ja.
Ich finde es cool, dass du das mit deinem Dad angesprochen hast. Ich fand es super spannend, ich hatte das in eurem Wikipedia-Artikel nämlich gelesen, dass ja dein Vater, das, wie du ja schon gesagt hast, das Management gemacht hat. Ich finde es irgendwie krass, dass er euch ja auch sofort supportet hat und auch das Booking gemacht hat. Also hat er sich da selber reingearbeitet mit dem ganzen Booking, ja, und euch, ja, irgendwie das organisieren? Ah, cool. Einfach, weil er so krass überzeugt war, oder also hatte er da irgendwie nochmal einen besonderen Bezug dazu und hat das von sich aus angeboten, oder hattet ihr tatsächlich gefragt nach Hilfe?
Also ich sag mal so, das kam eigentlich, das war eine ganz natürliche Entwicklung. Also ich habe ihn da jetzt nicht angefleht oder so. Es war wirklich von Anfang an, dass er direkt hinter meinen Ideen und hinter der Band stand und hat uns dann von sich aus halt supportet, weil er es einfach gut fand und hat dann sich richtig reingekniet. Er ist so ein Selfmade-Man. Also er bringt sich wirklich alles bei, was er wissen muss und können muss. Und du denkst, er ist ein Profi. Also das ist wirklich gut. Der Hammer eigentlich. Das kann
also Shoutout an deinen Dad. Ich finde, er ist Vater des Jahres. Ich finde das so cool, dass er euch da supportet hat. Also da können sich einige Elternteile wirklich mal ein Beispiel daran nehmen.
Ja, definitiv. Ich sag mal so, alle Eltern von meinen Bandkollegen haben uns unterstützt. Aber ich muss wirklich sagen, mit Abstand, mein Vater war gefühlt bei jedem Auftritt mit dabei. Und wir durften ja damals noch kein Auto fahren und einer musste es tun und das war er. Er hat uns eigentlich so, ja, quer durchs ganze Land kutschiert, dass wir Auftritte spielen konnten und war auch teilweise natürlich meine Aufsichtsperson, weil ich ja auch sämtliche Gigs bis nachts sonst wann gespielt habe und war ja noch weit unter 18. Also ich glaube, die ersten Gigs waren so mit 15 für mich. Genau, und ja, da geht das natürlich nicht ohne Begleitung. Ja, und dann tatsächlich 2000, jetzt muss ich ganz stark nachdenken, durch einen Bandcontest haben wir auch unser damaliges Management kennengelernt. Übrigens, unser ehemaliger Manager ist der heutige Manager von Electric Callboy. Die sind ja auch sehr, sehr, sehr bekannt. Genau, das war...
Das ist ja eine Frechheit, also da müssen wir den ja eigentlich gleich nochmal anschreiben und sagen, okay, wo ist unser Ruhm?
Nein, alles gut. Alles gut, es war beidseitig. Also wir haben 3 Jahre zusammen gearbeitet, hatten eine geile Zeit, aber irgendwie ging es dann für beide Seiten nicht weiter. Das ist manchmal so. Manchmal muss man sich dann einfach trennen und andere Wege gehen. Genau, dann waren wir noch bei einem kleinen Label, Fastball Music, gesigned. Ich glaube auch ungefähr so 3 Jahre lang und haben mit dem Label Milk and Honey released und veröffentlicht. Und ja, aber haben da auch gemerkt, man bräuchte natürlich wesentlich viel mehr Kohle, um nach vorne zu kommen in der Szene. Und haben uns dann eben auch getrennt, weil ja, wir wollten einfach alles selbst entscheiden, ohne Kompromisse eingehen zu müssen.
Ich glaube, ihr kamt ja vor allen Dingen auch eben in der Zeit hoch, wo das ja auch so langsam losging, dass man ja halt irgendwie nicht nur einfach Musiker ist sozusagen, sondern du musstest gleichzeitig irgendwie dich super geil vermarkten. Da gab es dann eben dann die Plattenlabels oder die Marketingleute halt eben dafür, und du musstest aber irgendwie immer präsent sein. Also es ging halt fast schon gar nicht mehr so richtig um die Musik, sondern um irgendwie alles andere drumherum halt irgendwie, hat
man genau das Gefühl. Genau, ich sag mal so, Social Media war ja damals, als es bei uns richtig losging, das war ja alles noch nicht. Es gab ein bisschen StudiVZ damals, Facebook war so in MySpace, genau. MySpace war eigentlich so das wichtigste Profil, was man haben musste als Band. Und Facebook ging, glaube ich, erst so 2011 rum los, ne?
Ja, ich glaube.
Genau, und du hattest keine große Chance, dich eigentlich zu vermarkten. Auch YouTube, ich meine, gut, das haben sich halt mal ein paar Leute angeguckt, aber wenn du da nicht wirklich richtig Kohle reingebuttert hast in Werbung, kannte dich halt eben keiner. Oder wenn du nicht im Fernsehen gelaufen bist oder im Radio. Wir haben auch bei sämtlichen Label oder großen Plattenfirmen vorgesprochen. Und oftmals hieß es halt einfach, naja, wenn ihr berühmt werden wollt, dann schreiben die und die Leute Songs für euch. Und ihr müsst euer Aussehen ändern, ihr müsst die Klamotten ändern und dies und das. Und irgendwie war das alles ein bisschen blöd. Sagen wir es mal so.
Ja, genau. Man verkauft dann schon so ein bisschen seine Seele.
Ja, ich meine, bis zu dem Punkt kam es dann tatsächlich nicht, aber ja, wir sind dann halt immer den anderen Weg gegangen und haben eigentlich weitestgehend immer das gemacht, was wir wollten. Natürlich haben wir es auch selbst bezahlt, was sehr gut ging natürlich. Durch die Covermusik kam natürlich zumindest die Finanzen rein, um das alles zu stemmen. Anders wäre es gar nicht gegangen.
Hm. Ja, aber ja,
Achso, Entschuldigung, Ronny.
Nee, hau ruhig raus.
Ja, das ist ja auch tatsächlich lukrativ, weil es gibt ja auch wirklich viele Veranstaltungen. Durch die Karnevalsvereine und sowas kann ich mir vorstellen, dass es da unten wirklich boomt.
Es war mal so, ja.
Okay. Also gut, wie es jetzt ist, weiß ich es tatsächlich auch nicht, aber ich könnte es mir halt vorstellen, weil ich weiß ja, dass in Neuhaus und in Lauscha und in Erzsa gibt es ja auch immer Kirmes und so. Und da weiß ich aber allerdings nicht, ob man da auftritt oder nicht. Also ich bin da ein bisschen ungebildet als Berlinerin.
Ja, so. Ich sag mal so, die... Die Kirmes-Sachen, die gibt es schon noch, aber das ist halt wie früher Kulturhaus Neuhaus wirklich mit am Wochenende zweimal mit 1500 Mann gefüllt war bei Covermusik. Die Zeiten sind längst vorbei. So viele Leute kommen eigentlich nur noch, wenn irgendwelche Haus- oder Elektro-Events sind eigentlich.
Ja, aber die sind auch wirklich so selten und ich glaube, die Leute freuen sich dann einfach, wenn überhaupt was los ist. Na, also... Eigentlich, als wir angefangen haben damals mit Covermusik tatsächlich, 2005, 2006, ging die Szene, da ging es eigentlich so ein bisschen bergab für die Szene. Ja. Ne, wir haben angefangen und die ganze Veggie-Kultur ist ein bisschen ausgestorben. Das hat Ursachen in demografischen Wandel, wirtschaftliche Hintergründe. Also viele sind weggezogen aufgrund der Arbeit, weil ja, einen guten Job zu finden ist halt jetzt nicht ganz so leicht bei uns. Mhm. Ja, ich meine, es gibt viele Unternehmen, aber wenn du was ja, im Marketingbereich machen möchtest oder eben was Außergewöhnliches, Software-Engineer oder Alex, sag mal kurz, was du machst. Du bist eigentlich in München angestellt und arbeitest full remote von zu Hause aus.
Genau, nur durch Corona war das überhaupt möglich, dann wieder zurückzuziehen.
Genau, also es hatte auch was Positives, ne? Corona.
Ja. Ja. Naja, jetzt hattet ihr ja vor allen Dingen auch erzählt gehabt, dass ihr ja... halt eben an sehr vielen von diesen Band-Contests halt eben teilgenommen habt, so. Und, also wie ist denn das? Habt ihr dann auch irgendwann, weil du meintest halt auch eben gerade eben so, dass ihr dann einfach auch irgendwann müde wart, hat sich da auch dann irgendwann so eine gewisse Routine halt eingeschlichen, dass man halt sagt hat, okay, das ist jetzt der und dann machen wir aber dann eben das und so, das hat ja schon beim letzten funktioniert, beziehungsweise klappt, also kommt das immer halt gut an, oder ist es tatsächlich auch so gewesen, dass es halt, ich sag mal, zumindest am Anfang immer neu und spannend war.
Es war eigentlich immer neu und spannend, weil du nie wusstest, was passieren wird. Ja. Und wir hatten immer große Hoffnung und haben so oft ja, nicht gewonnen, sind nicht weitergekommen, mussten halt immer einstecken und haben uns gedacht, toll, für was war jetzt eigentlich der ganze Aufwand? Und es war natürlich oft enttäuschend, aber damit muss man umgehen. Man braucht ein dickes Fell. Das ist einfach so. Uns ist aufgefallen, was natürlich immer toll war, egal wo wir gespielt haben, das war wirklich von Anfang an, das ist heute auch noch so, die Leute finden es einfach geil. Und das ist das, was unsere Passion auch belebt. Das macht uns ja Spaß. Wir wollen einfach die Leute berühren, wir wollen sie erreichen, wir wollen eine geile Zeit gemeinsam haben. Und das hat sich eigentlich zu heute nicht verändert. Also wir haben eine Leidenschaft, wir leben das auch komplett aus. Und das ist das Allerwichtigste. Und ich denke mal, es geht allen Bands so, die auf einem Contest spielen, es ist unglaublich schwer, dein ganzes Können in zwei oder drei Lieder zu packen. Du weißt generell nicht, wie du die Wahl treffen solltest. Na? Also wichtig ist eigentlich immer das zu machen, was man machen möchte, wie man sich selbst gerne als Band ausdrucken will und sollte sich da nicht beirren lassen. Ich kann mich noch erinnern, 2007, parallel zur Musikmesse in Frankfurt am Main, war das School Jam Band Contest Finale. Und uns wurde damals gesagt, wir sollten so wenig wie möglich moderieren, einfach die Songs durchziehen. Und gewonnen hat eine Band, die extrem viel moderiert hat, also die genau das Gegenteil gemacht hat. Und das hat mir gezeigt, nein, mach einfach das, was du denkst, das, was du fühlst. Einfach nichts sagen lassen, weil das ist authentisch.
Ja,
also natürlich dann schon rechtzeitig und pünktlich da sein zur Stage-Time, das ist natürlich klar. Sonst verlierst du deinen Slot. Aber man sollte einfach auf sein Herz hören und auf seine innere Stimme.
Ja.
Ja, ich muss auch sagen, ich finde das super wichtig. Und generell, wenn man irgendwie auftritt oder bei so Wettbewerben mitmacht, sollte man auch das einfach spielen, was man halt wirklich möchte und nicht irgendwie einem Trend nachjagen oder irgendwie gucken, dass es halt tatsächlich was ist, was jetzt der Masse gefällt. Ich muss tatsächlich sagen, also auch noch zu meiner Cosplay-Zeit, wo wir bei Wettbewerben mitgemacht haben oder auch jetzt, wenn ich halt bei K-Pop-Sachen mitmache, ich singe immer Sachen, die mir gefallen und die ich machen möchte. Und wenn es B-Side-Tracks sind, so ist mir das Wurst, weil ich mir immer denke, ich muss nicht irgendeinem Trend nachjagen, weil das nicht meine Persönlichkeit ist, so.
Ja, und das ist auch vollkommen richtig, weil letzten Endes merkt man das. Ich meine, du auch, du singst, du weißt, Emotionen sind extrem wichtig. Wenn du das nicht fühlst, kannst du es nicht rüberbringen. Dann glaub, dann nimmt dir das doch keiner ab. Also du musst wirklich komplett dahinter stehen.
Ja, ist so. Und deswegen, ich finde es auch gut, dass ihr da eher euren Weg dann gegangen seid und es dadurch auch gelernt habt. Also ich meine, man muss ja auch nicht immer gewinnen, um was zu lernen, weil ich glaube, aus jedem Auftritt, aus jedem Contest oder nimmt man ja immer was mit.
Definitiv. Also wir hatten auch wirklich immer geile Zeiten. So rückwirkend betrachtet jetzt, wenn man älter wird, wird man ja auch weiser. Ihr wisst ja, wie das ist.
Ja.
Also jetzt rückwirkend betrachtet hätte ich die Zeit gerne mehr genossen. Weil damals, wenn man so jung ist, man hat doch so viel Ehrgeiz und will unbedingt gewinnen und hat so ein bisschen Konkurrenzgedanke. Also bei mir war das stark. Wenn ich jetzt mal so zurückblicke, ich weiß nicht, wie euch es da so ging, Alex und Martin, also ich wünschte, ich hätte es einfach viel cooler und viel gelassener gesehen und hätte einfach gedacht, darf ich das sagen? Leg mich am Arsch, ich gehe jetzt auf die Bühne, ich mache jetzt eine geile Performance, ist mir total egal, was alle denken. Aber das kommt halt erst mit der Zeit, mit dem Selbstbewusstsein, was man sich aufgebaut hat über die letzten Jahre. Das hatte man ja damals noch nicht, wenn man so blutjung ist und auf der Bühne steht und man denkt, oh Gott, die Leute finden mich scheiße, soll ich überhaupt jetzt was singen? Man ist ja dann unglaublich aufgeregt.
Ja, ich muss auch sagen, also ich glaube, gerade wenn man auch so krass jung ist, also wenn du hattest ja auch gesagt, du warst ja minderjährig, wo ihr auch aufgetreten seid. Ey, wenn wir mal ehrlich sind, als Pubertierender, du machst dir doch so einen Stress. Also ich muss auch sagen, ich würde nie wieder meine Pubertät zurückhaben wollen. Was ich man auch sich da für einen Stress und Druck macht, einfach, ich denke mir so, nee, das muss ich nicht nochmal haben, so. Also das finde ich auch so krass, das ist ja in manchen Genres ja extrem vertreten. Also ich finde ja auch im Pop-Bereich werden ja vor allem auch sehr junge Leute in dieses Business reingeschubst. Es ist kein Wunder, dass die meisten davon jetzt einen Knacks weg haben, weil du als Jugendlicher ja so viel Eindrücke kriegst und so viel Druck auf dir lastet dann, dass du das gar nicht verarbeiten kannst.
Ja, natürlich. Du bist natürlich voll gepumpt mit Hormonen und musst das eigentlich erstmal alles in die Bahn kriegen und verarbeiten. Ne?
Wobei ich halt jetzt finde, mit dem Alter hat es nicht unbedingt was zu tun, weil wir haben vorletztes Jahr, einen Contest nochmal gespielt.
Ja, aber mal ehrlich, deine persönliche Einstellung zu dem Contest ist doch wahrscheinlich wesentlich gelassener, als es mal vor 10 oder 15 Jahren war.
Ich glaube, es hat da eher was mit Erfahrung zu tun, weil ich glaube, soll ich lügen, war es Alex' erster Contest?
Na, mit der Band.
Ja. Mit der Band, davor zumindest schon. Ich meine, bei mir auch, wenn ich ehrlich sein soll, ja. Aber die Erwartungen, die man da reingesetzt hat, sag ich mal, waren da schon relativ hoch und wir waren dann, glaube ich, auch schon relativ enttäuscht, dass es nicht geklappt hat. Also so ganz gelassen sind wir da auch nicht rangegangen.
Ja klar, ich meine auch viele im Publikum, die fanden es einfach geil, haben es gefeiert und haben dann gemeint, ich verstehe jetzt die Entscheidung eigentlich nicht von der Jury. Und ja, aber letzten Endes hat es uns wieder neue Kontakte gebracht. Wir haben coole Leute kennengelernt, wir haben dadurch Folgegigs bekommen und darauf kommt es ja auch an. Ne?
Ja.
Ja, ich glaube aber, dass
ihr tatsächlich darauf auch.
Ich glaube, dass ihr aber auch einen reflektierteren Blick darauf habt, als jetzt ein 15-Jähriger und eine 15-Jährige.
Ja. Ach ja, klar.
Also, das ist es, glaube ich. Also, da mir ging es jetzt nicht darum, dass es. Ja, natürlich spielt Erfahrung da eine Rolle. Aber wenn man das vergleicht, wie man jetzt auf Sachen zurückblickt und halt damals, sage ich mal, sind das schon Unterschiede tatsächlich.
Definitiv. Aber ich will noch mal kurz auf die Contests zurückkommen. Also wir hatten wirklich mega geile Gigs dadurch bekommen. Also unter anderem haben wir auf dem Frequency gespielt. In Österreich war das so das Pendant zum Highfield Festival.
Mhm.
Dann konnten wir auf dem Area 4 spielen. Das war auch durch einen Becks-Contest. Na, also es ist nicht wirklich so, dass man sagt, das ist immer irgendwie aussichtslos, es führt nirgendwo hin. Doch, man hat tatsächlich die Chance, dann auch irgendwo zu landen. Und ich muss sagen, der Festival-Slot mittags auf dem Area 4 damals war einfach der Wahnsinn. Ich habe mich wirklich gefühlt wie ein Star. Ich war 19 und ich habe auch meine Wasserflasche in die Menge geschmissen, wie die großen Bands. Ich habe mich so gut gefühlt. Und unser Schlagzeuger damals, oh, das kannst du doch nicht machen. Ich so, oh doch. Und es kam jemand an und wollte ein Autogramm auf diese Flasche haben. Puh, ja, schön. Ich fand's geil.
Ja, aber das ist richtig toll. Also ich finde, wenn man solche Erinnerungen hat, ist das ja auch einfach richtig, richtig schön.
Ja, und wir sind im Backstage rumgelaufen mit den Großen. Ja, wir kleinen Underground-Hanseln aus Lauscha und Neuhaus laufen mit Eagles of Death Metal, Queens of the Stone Age, Rise Against im Backstage rum und nehmen uns eine Nudelpfanne aus dem gleichen Chevy. Es war einfach geil.
Das ist echt cool. Seid ihr da auch tatsächlich Backstage in Kontakt gekommen mit den Leuten? Also mit den Großen in Anführungsstrichen?
Eigentlich eher weniger, weil man hat sich natürlich oftmals gar nicht getraut, die anzusprechen. Und oftmals sind es auch nicht die ganze Zeit rumgelaufen. Also viele große Künstler kommen wirklich erst kurz vorm Auftritt aus ihren Backstage-Löchern gekrochen und gehen dann auf die Bühne.
Das hatte ich gelesen gehabt, weil ihr habt ja unter anderem halt eben auch Bands halt eben wie Revolver halt oder Silbermond halt eben supportet. Genau. Da hattest du, glaube ich, in einem Interview auch erzählt gehabt, eben, dass ja ganz viele von denen wirklich einfach gar keinen Kontakt mit ihren Supportbands haben so. Und lediglich, glaube ich, die Frontfrau von Silbermond, die hatte sich einen Auftritt von euch angeguckt und hatten euch dann, glaube ich, auch noch so ein bisschen Ratschläge gegeben.
Das fand ich sehr cool. Genau, also wir haben tatsächlich auch 2009 Silbermond supportet. Das war eigentlich somit das größte Publikum, was wir hatten, woran ich mich erinnern kann. Das war in Erfurt in der Thüringenhalle. Ich arschcool auf die Bühne und hab dann gedacht, fuck, ich war schlagartig so aufgeregt. Das war Hammer. Also das waren 3000 Leute, 5000 Leute, glaube ich, in dieser Halle. Oh, da ging mir echt die Muffe. Da habe ich wirklich gedacht, fuck ey, du darfst jetzt hier nichts verkacken in deinem Set, in der Performance. Und ich fand es einfach mega gut, dass dann Stefanie am Ende zu uns kam und hat gemeint, ja, hier und so und da, das könnte man noch verbessern, Mehrstimmigkeit und so. Ich fand das richtig cool, dass man dann wirklich mal kurz miteinander schnacken konnte. Weil oftmals hat man die Möglichkeit nicht.
Ja, das ist nämlich das, was das haben wir da eben auch schon andere Bands gesagt. Also wir hatten mal eine Folge mit Headgear, da hatten die den Bandcontest gewonnen, um hier in dem Reload-Festival halt aufzutreten. Mhm. Und die machen jetzt gerade wieder bei einem Bandcontest mit, um einen Slot bei Wacken zu kriegen sozusagen. Oh. Und den Reload-Contest, da meinten die halt auch, das war halt super geil und so weiter. Und als sie dann beim Reload gespielt haben, haben die sich halt, genau wie ihr es jetzt eben beschrieben habt, auch so gefühlt, ey, wir rennen hier gerade Backstage mit den großen Größen halt rum. Haben sich aber natürlich auch nicht getraut, jetzt da irgendeinen anzuquatschen oder sonst irgendwas so. Und ich finde das manchmal immer so ein bisschen schade, dass halt im Endeffekt dann so die ganz Großen doch eher so ihr eigenes Ding machen und wenig auf die jüngeren Bands zugehen und sagen so, pass auf, so und so sieht's aus, ey, da gebe ich dir den Tipp, achte vielleicht auf das und so weiter und so fort. Weil letzten Endes haben die ja auch mal an dem Punkt angefangen. Ich finde es halt eher so ein bisschen schade, wenn man das immer so ein bisschen behandelt. Ja, ist die Vorband, wir machen unser Ding so.
Ja, ich glaube mal, aber das hat verschiedene Hintergründe, weil oftmals die bekannten Bands, die großen Größen, sind ja wirklich sehr stark unterwegs. Die gehen quasi von einem Gig zum nächsten. Die sind wahrscheinlich froh, wenn sie einfach mal in Ruhe irgendwo pennen können oder mal abschalten können. Und motivieren sich dann, ruhen sich einfach aus, damit sie die komplette Power in den Auftritt stecken können. Also ich merke das ja auch, selbst bei mir, wenn ein großer oder langer Gig ansteht, ich rede davor sehr wenig, einfach um mich selbst zu schonen. Danach ist es dann egal. Aber man sammelt wirklich seine Energie. Also mir geht's so, ich weiß nicht, wie es euch geht, Jungs.
Ja, also ich muss auch sagen, ich habe jetzt dann zwar jetzt nicht mit Revolving Dove bei der Band, wo ich vorher gespielt habe, ist es mir aufgefallen, wenn wir da mal jemanden supportet haben, dass das wirklich in der Band total aufgeteilt war bei den größeren Bands, dass da wirklich Leute dabei waren, die total interessiert waren, vom ersten Lied vor der Bühne oder neben der Bühne standen.
Na klar.
Und der Rest aber halt überhaupt kein Interesse daran hatte.
Ja.
Aber das ist, denke ich, eher so eine persönliche Sache, wie die mit dem Stress, den die auf Tour haben, auch umgehen.
Genau, genau. Ich meine, ja, okay, du kannst jetzt nicht als große Band dich sofort ins Publikum stellen, da wirst du gleich belagert, ja, von den ganzen Fans und so. Du willst ja auch mal kurz irgendwie runterfahren und hast vielleicht auch mal einen Scheißtag, ne? Und wenn du dann irgendwie Leute anpöbelst, die ja extra wegen dir vielleicht kommen zum Konzert, das kommt halt immer nicht gut. Deshalb, ich habe da mein vollstes Verständnis und ich gebe dir recht, Martin, es ist wirklich so total unterschiedlich.
Beziehungsweise da bei Nena, wo wir da jetzt mitgespielt haben, war es ja auch so.
Nena hat übelst gefeiert. Ne? Wir haben in Suhl auf dem Platz der Deutschen Einheit gespielt, Open Air. Vor 2 Jahren war das, ne?
Ja.
Und Nena war Headliner und sie stand während unseres Auftritts hinter der Bühne und ist voll abgegangen. Also der hat das richtig getaugt. Wir haben uns zwar auch nicht gesehen, es war auch gewünscht, dass der Backstage eben getrennt ist. Aber es ist halt so, wenn du so eine große Größe bist, dann ist das einfach so. Mein Gott, finde ich nicht schlimm. Und wenn man sich begegnet wäre im Backstage, wäre auch cool gewesen. Wir wären ja auch wirklich nicht auf den Sack gegangen. Wir hätten einfach nur mal Hallo gesagt, hätten mit einem Bier angestoßen und entweder derjenige hat Bock, sich zu unterhalten oder nicht. Also uns geht's ja auch so.
Wobei ich sagen muss, dass ich glaube, bei Nena auch der Hintergrund sein kann, dass sie ja nach Corona sehr geächtet wurde in den Medien, dass sie das vielleicht auch einfach aus Schutz gemacht hat.
Gibt viele Gründe,
weil die sicherlich. Die ist ja nicht so gut weggekommen nach der Pandemie.
Nee,
und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch daran liegt. Ich muss halt sagen, mit dem Schon, ja, also tatsächlich, ich muss auch sagen, wenn so vor Auftritten oder so ist, Stimme schon ja gerade bei den Vocalists super wichtig. Und wir hatten das auch beim High Flames letztes Jahr, wo wir doch Venues interviewen wollten. Da war das ja auch so, dass wir sie nach dem Auftritt interviewt hatten und nicht vorher, weil die Sängerin ja auch ihre Stimme geschont hat und nochmal Ruhe haben wollte und so. Deswegen, also ich kann das auch verstehen. Also ich muss auch sagen, ich finde vor dem Auftritt wahrscheinlich reden schwieriger, als wenn dann danach, aber danach ist dann die Frage, ob die dann gleich abhauen, so.
Ja, ganz unterschiedlich. Und danach ist man natürlich auch vollkommen überschüttet mit Adrenalin und mega gut drauf, wenn der Auftritt gut gelaufen ist. Da fällt vielleicht das Interview auch besser aus als davor.
Das ist wahr, ja.
Also es war sehr entspannt.
Da ist man schon mal ein bisschen warm und der Druck ist weg.
Es ist tatsächlich wahr. Also ich meine, beim High Flames war es ja auch so. Wir hatten ja einige Bands tatsächlich auch nach dem Auftritt erst eben gehabt. So, und die waren, ich meine, die Gespräche waren alle geil. Da gab es überhaupt nichts zu meckern. Aber du hast halt gemerkt, wer noch ein bisschen Anspannung halt hatte, weil gleich ist Auftritt und bla.
Ja.
Und wer halt schon durch war und eben so, ey, das war super geiler Auftritt, das war cool, das war halt vielleicht nicht so gut, aber ey, wir hatten Spaß. Das ist schon so eine leicht andere Atmosphäre, das merkst du ja.
Definitiv. Aber ich muss auch sagen, Festival-Gigs unterscheiden sich natürlich auch wirklich von einer eigenen Tour, weil bei deiner eigenen Tour hast du Zeit ohne Ende. Du kannst ja ein 3-Stunden-Konzert spielen, wenn du das willst. Und auf dem Festival bist du halt immer ganz, ganz eng getaktet. Du musst, halbe Stunde, 15 Minuten vor dem Gig wirklich parat stehen, deine ganzen Instrumente vorbereiten. Dann musst du auf die Bühne rennen. Das muss alles on point passen. Ne? Weil es ist halt eine strikte Timeline, an die du dich halten musst. Dann hast du auch nur eine gewisse Spieldauer. Das ist schon nicht entspannt, ne? Also man muss da wirklich durchziehen.
Aber ihr habt euch ja auch gerade, also das hatte ich auch in einem Interview gelesen gehabt, ihr habt euch ja gerade eher jetzt zu einer Festivalband halt, sag ich mal, umgestrukturiert, als sag ich mal, mehr jetzt, sag ich mal, so eine Tour irgendwie zu machen. So. Also ist es auch vielleicht einfach euch lieber, diesen, sag ich mal, kürzeren Zeitraum zu spielen, als, sag ich mal, wirklich so eine 3-Stunden-Show, wenn man jetzt halt zum Beispiel seine eigene Headliner-Tour macht irgendwie?
Also ich muss sagen, ich finde beides gut. Also es hat jeder Auftritt was für sich tatsächlich. Also es ist natürlich schöner, wenn du deine eigene Tour spielst. Du kannst einfach wirklich, du hast gar keinen Zeitdruck. Aber du hast den Druck, dass genügend Leute kommen. Das ist natürlich das, was auf der Kontraliste steht. Und beim Festival hast du irgendwie so ein bisschen die Garantie, dass Leute da sind. Auch dich viele kennenlernen, die dich gar nicht kennen, zum Beispiel. Na, also ich muss ehrlich sagen, ich liebe es, auf Festivals zu spielen und auf Festivals zu gehen. Also für mich gibt es eigentlich nichts Schöneres.
Ja, ich glaube, das ist auch, ich sag mal, wenn man jetzt mal wirklich beim Finanziellen bleibt, glaube ich, eine sicherere Bank, oder? Du kriegst ja für einen Festivalauftritt deine Gage X und bei deiner Headline-Tour musst du halt gucken, dass du die Tickets verkaufst. Deswegen war ja auch das Problem jetzt lange Zeit, dass ja viele Touren abgesagt wurden, weil die einfach diese Tickets nicht mehr verkauft hatten. Bei einem Festival ist es, sag mal, mehr oder minder der Veranstalter, der sich drum kümmern muss, dass da jetzt halt eben die Tickets reinkommen. Aber im wenigsten Fällen wird ja mal ein komplettes Festival abgesagt.
Ja, richtig. Genau. Aber ich sag mal so, als wir hatten ja tatsächlich nur eine Headliner-Tour bisher. Also wir spielen, wann es immer geht. Wir haben jetzt gar keine zusammenhängende Tour, sondern wenn es im Jahr geht, spielen wir, wenn wir die Anfragen kriegen. Also da sind wir wirklich, stehen wir parat. Also sehr, sehr gerne und mit Leidenschaft. Wir hatten 2010, 2011 eine Tour durch Deutschland, Österreich und Schweiz. Und bei uns war es halt so, wir haben die Clubs angemietet, wir haben die dann auch besenrein hinterlassen. Mhm. Also das war halt schon ein bisschen anders. Wir waren für uns selbst verantwortlich. Es gab Scheißauftritte, wo eben nur 5 Mann da waren, und es gab richtig gute Auftritte.
Was ist mit dem Dreck?
Nein, aber es war halt cool. Man hat sich, also wirklich, wenn man erstmal selbst so eine Tour auf die Beine stellt, das ist mega gut. Also dann fühlt sich das so richtig real an, dass man Musiker ist. Das ist einfach toll. Also ich muss gestehen oder halt sagen, es geht vielen wahrscheinlich so. Wir haben natürlich alle einen festen Vollzeitjob, jeder von uns. Gut, ich nicht, ich arbeite Teilzeit. Aber jeder von uns hat halt seinen Plan A. Ne? Und die Musik läuft parallel. Anders geht's gar nicht. Anders können wir unsere Brötchen nicht bezahlen.
Ich finde, es ist eigentlich ganz schön, dass du das Thema gerade angesprochen hast. War bei euch das schon immer, dass ihr gesagt habt, ihr macht Musik als Nebenjob sozusagen? Oder hattet ihr eigentlich schon das Ding, dass ihr gerne das als Plan A gehabt haben hättet wollen? Oh Gott, Entschuldigung,
mein Satzbau. Ich sag mal so, es gab immer Leute in der Band, die wollten es mehr als die anderen. Deshalb hat man sich dann auch irgendwann mal voneinander getrennt oder es gab einen Wechsel in der Band. Und ich muss jetzt sagen, wir fünf, wie wir jetzt hier sind, also Alex, Martin, Litz, Sissel und ich, wir machen das wirklich aus tiefstem Herzen und wir nehmen es so, wie es kommt. Also wir haben keinen Druck, dass wir jetzt sagen, wir müssen jetzt Stadien füllen, wir wollen hier Nummer 1 Hits auf Platte bringen und so. Also den Druck haben wir uns selbst persönlich rausgenommen. Wir fänden es natürlich auch toll, wenn mehr gehen würde, definitiv. Ja, und damals, einige von uns wollten es unbedingt und wir haben auch Pläne gehabt, wir ziehen nach Hamburg und versuchen da Kontakte zu knüpfen und so. Aber ich glaube, es war immer so ein bisschen dieses Ungewisse, warum dann viele gesagt haben, ach, ich gehe lieber studieren, ich mache lieber meine Ausbildung, ich mache lieber dies, ich mache lieber das. Und da war man natürlich dann immer limitiert und konnte nur sagen, okay, wir können jetzt nur noch Gigs annehmen, die Samstag stattfinden. Unter der Woche geht einfach nicht, wegen Schule, wegen Studium, wegen Prüfung. Ja, das war natürlich dann schwer unter einen Hut zu kriegen manchmal. Aber ja, wir haben natürlich auch karrieretechnisch auf Dinge wie Auslandssemester oder Sabbatjahr, was weiß ich, haben wir halt verzichtet aufgrund der Musik.
Ja. Ja, das sind halt einfach Entscheidungen, die man dann einfach treffen muss und so, wie es halt dann kommt. Aber ich finde es halt tatsächlich immer spannend, mit den Leuten darüber zu reden. Wir hatten das ja auch bei Bucketlist, war das, glaube ich, damals, wo die ja auch gesagt haben, so, okay, nee, so, also dieser ganze Rock'n'Roll-Musiker-Traum ist jetzt einfach auch so von dem Lebensstil her nicht das, was sie sich vorstellen, sondern wirklich so Gigs spielen und aber ihren festen Hauptjob und die Sicherheit zu haben, ist denen halt wichtig so. Und das fand ich halt auch voll in Ordnung, weil ich finde, dass ganz viele, glaube ich, die Illusion da draußen haben, dass jeder, der Musiker ist, halt unbedingt irgendwie der nächste Superstar werden will. Es gibt auch Musiker, die das halt mit Leidenschaft machen und nur Teilzeit sozusagen. Also, was auch vollkommen in Ordnung ist. Also, und das finde ich eigentlich ganz schön, dass man da halt irgendwie so unterschiedliche Meinungen halt tatsächlich irgendwie kennenlernt.
Genau. Also, auch. Ich sag mal so, es ist wirklich nur vielleicht 1%. Die tatsächlich diesen Lifestyle und Traum leben und die anderen 99% schaffen es eben nicht, den Traum von Rock'n'Roll zu leben.
Ich glaube, dazu sind wir auch realistisch oder Realisten genug, um das einschätzen zu können, dass das, wie es Lisa gerade gesagt hat, wirklich nur ein ganz kleiner Bruchteil der Leute überhaupt schaffen kann, weil ja nicht neben Talent noch so sehr viel Glück dazu gehört,
absolut,
zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und ich glaube, wenn man sich das als Hauptziel setzt, dann wird man relativ schnell unglücklich bei der Mucke und ich glaube, viel wichtiger ist es doch dann einfach, den Spaß daran nicht zu verlieren.
Definitiv. Und ich denke, wenn du weißt, es wird ein Job, du musst jetzt davon dich finanzieren können. Also ich glaube, ja, dann wird's wirklich eng. Dann wird es zu einem Zwang. Du musst jetzt Gigs kriegen, es wird zwanghaft, es macht keinen Spaß mehr, weil du die Kohle brauchst. Und davon haben wir uns befreit, von diesem Druck. Ganz einfach.
Ja, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, weil das muss man, glaube ich, abkönnen. Das ist einfach so. Aber ich wollte tatsächlich, weil ihr hattet ja neben den ganzen Auftritten auch noch ein ganz spannendes Projekt, weil ich als kleine Gamerin fand das irgendwie ziemlich cool, dass ihr ja bei einem Wii-Spiel tatsächlich Teil wart.
Oh ja.
Ich fände es super spannend, mal zu erfahren, wie das zustande gekommen ist.
Ja, das kam damals tatsächlich durch unser Management. Genau, durch den Derek Borden und Jens Götte. Jens Götte übrigens Manager von Electric Callboy. Ich möchte es nochmal kurz erwähnen. Liebe Grüße an dich, Jens.
Den hole ich irgendwann mal hier rein.
Falls du das jetzt hörst, genau. Das war mega geil. Also irgendwie kam es durch die Connections unseres Managements dazu und wir haben uns gefühlt wie GZSZ-Stars in Berlin, haben wirklich 12 Stunden lang den Werbespot, der glaube ich nur 30 Sekunden dann zusammengeschnitten wurde, für diese Wii haben wir quasi abgefilmt und wurden professionellst geschminkt und konnten uns kostenfrei Outfits raussuchen von Taco damals. Es war einfach geil. Also man hat sich wirklich gefühlt wie so, ja, wie ein Star. Und die wollten 2 Songs von uns haben in diesem Spiel. Das ist quasi, oh Gott, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es heißt. Wii Music Rock the House, glaube ich. Das war ja, genau. So ein bisschen wie Guitar Hero, eben ja. Nur anders, eben mit diesen Wii-Controllern und ja, konntest du eben auch die Songs durchzocken und es ist tatsächlich Belongs to You drauf und den zweiten weiß ich schon gar nicht mehr, tatsächlich. Und sie haben damals unsere Sängerin Tina als Avatar erstellt für dieses Spiel. Ich war leicht neidisch, muss ich sagen, an dieser Stelle. Ich wäre natürlich auch gerne Avatar gewesen, ja. Hab mich aber sehr für sie gefreut, also. Und man konnte dann natürlich auch dann ihr Outfit erstellen und wie man das halt so macht mit seinem Avatar. Also es war schon ziemlich pornös an dieser Stelle.
Das ist cool, ja. Das ist schon ziemlich nice. Also das stelle ich mir auch richtig cool vor.
Und es ist einfach schon so lange her. Es ist irgendwie schon krass, wenn man mal so zurückdenkt. Das muss auch so 2009 rum gewesen sein, 2010.
Ja, da gab es noch eine Wii.
Ja, damals. Kennt ihr das noch? Ja, genau. Es gab ja, dieses Wii-Spiel. Das war schon cool.
Wir haben
auf der Gamescom gespielt und Games Convention. Das war schon geil. Das hat Spaß gemacht.
Ja. Aber ja, das waren noch die Zeiten, da gab es noch nicht den Day One Patch, weil das Spiel irgendwie kaputt auf den Markt kam und man erstmal irgendwie alles wieder fixen musste. War trotzdem Vollpreis bezahlt. Naja, andere Zeiten, schöne Zeiten. Aber
ich
ja,
weiß also jetzt gar nicht, von was du redest. Ich bin wirklich da absolut nicht so bewandert.
Um ganz kurz Ronny zu übersetzen, es geht darum, dass mittlerweile Trend ist, einfach ein Spiel rauszuhauen und einfach eine Woche später ein Update dafür, weil es nämlich einfach noch nicht vollständig ist oder halt haufenweise Fehler enthält. Das ist ganz normal mittlerweile.
Also ja, die Zeiten haben sich geändert.
Also ich sag mal so, stell dir vor, ihr würdet jetzt quasi einen Song rausbringen, aber das Mastering war noch nicht fertig und ihr bringt es irgendwie so raus. So, und dann sagt, ja, das Mastering kommt in 2 Wochen so, aber könnt schon mal kaufen, so nach. So müsst ihr das heute vorstellen.
Naja, so ist es ja mit Social Media.
Tatsächlich.
Nee, ja. Ja, aber eigentlich macht man es ja nicht, ne?
Also heutzutage hätte ich hinausgeholfen, ja. Damals war ich ja nicht dabei.
Naja. Aber ja, du hast es gerade gesagt gehabt, ihr habt ja auch so Gamescom und Games Convention halt eben gespielt. Also wie ist es denn da? Also ich habe das jetzt mitgekriegt, die hatten das, glaube ich, vor 2 Jahren oder war das letztes Jahr? Da hatten die auch eine riesen Bühne aufgebaut gehabt und haben irgendwie, weil ein Spiel sozusagen Haufen Heavy-Metal-Kram halt eben hatte, haben die da die Bands halt im Endeffekt rangeholt. So. Also war das dann quasi so eine ähnliche Geschichte? Ihr habt quasi das Spiel damit
promoted? Ja,
ja, exakt, das ist es.
Ja, genau, also bei der Gamescom definitiv, das war ja, glaube ich, auch Köln, wenn mich jetzt nicht alles...
Ja, die ist jetzt dann in Köln, genau.
Genau, das war direkt Promostand von Wii oder von dem Herausgeber eben von diesem Spiel.
Ja.
Und aber in Leipzig haben wir ja auch auf der Games Convention gespielt. Oh, ich weiß gar nicht mehr, irgendwie hing das mit dem Spiel zusammen, aber das war draußen, das war Open Air, die Stage. Oh Gott, Speedlink. Die haben super, es war die Speedlink-Bühne. Es ist mir so richtig im Hirn, hat sich das festgebrannt, weil die immer so Merchandise-Artikel in die Menge geschmissen haben und immer so, alle Hände hoch, 1, 2, 3, Speedlink, bam, haben das Zeug in die Menge geschmissen und dann mussten immer alle das auffangen. Und ich weiß noch, genau, damals in Köln auf der Gamescom hat Tina auch das Wii-Spiel in die Menge geschmissen und es hat natürlich dann ein kleiner Junge auf seine Brille gekriegt, die ist kaputt gegangen und dann kam er gleich an der Vater und wollte dann eben mit der Haftpflichtversicherung das klären und da habe ich mir gedacht, okay, typisch Tina, also die hat da wirklich, was das angeht, ja, Scheiße am Schuh, ihr passiert immer sowas.
Ich glaube, es gibt auch keine deutschere Beschreibung, als ich möchte, erkennen Sie mir bitte Ihre Haftpflichtversicherung.
Ey, ohne Scheiß, ich wollte es gerade sagen, so, das ist die perfekte Geschichte, so ja, so Messenerlebnis in Deutschland, wie fühlt sich an? Haftpflichtversicherung.
Oh, du hast dich gefühlt wie der übelste Krösus und hast das Spiel promoted und dann kommt jemand an, ja, wie ist denn das jetzt so mit der Haftpflichtversicherung?
Ja, absolut.
Okay, das war der Downer auf jeden Fall bei dem Auftritt.
Also, ich will, ey.
Ach ja, aber schön, weil wir ja gerade auch ein bisschen drüber geredet haben. Ihr seid ja wirklich, wirklich viel rumgekommen und ich finde es sehr spannend und ich musste sehr schmunzeln, als ich gelesen habe, dass ihr ja so eine Hassliebe zu eurer Heimat habt. weil ihr ja Neuhaus immer so ein bisschen als trist beschreibt.
Du kennst es?
Und ich ja, ich kenne es genau und ich kann es mir nicht nehmen. Könnt ihr darauf ein bisschen näher eingehen, dass ihr das, also wie das für euch so ist, dass ihr jetzt, also wolltet ihr eher raus oder bereut ihr das, dass ihr jetzt zu Hause geblieben seid? In Anführungsstrichen, also so ein bisschen die Hassliebe zu Neuhaus zum Schreiben, weil ich kann ja auch meine Sicht der Dinge dann sagen, aber ich bin ja, um das schon mal zu sagen, ja nicht dort aufgewachsen. Ich habe nur Zeit dort verbracht.
Ich würde jetzt tatsächlich gerne mal an die Herren der Schöpfung übergeben, weil Martin, unser Bassist, wir haben es ja noch gar nicht gesagt. wer überhaupt hier was spielt, ne, in der Band. Martin ist ja wirklich von, du bist hier geboren, du bist in Lauscha aufgewachsen, du bist sehr verwurzelt mit Lauscha. Du liebst Lauscha.
Ja.
Es gibt nichts anderes eigentlich
für dich. Ja, kann man so nicht sagen. Ich war ja trotzdem 5 Jahre, habe ich in Erfurt gewohnt. Ist jetzt natürlich auch nicht eine Großstadt in diesem Sinne. Aber ich muss sagen, dass auch die 5 Jahre, wo ich dort gewesen bin, ich eigentlich fast jedes Wochenende nach Haus gefahren bin, weil ich eben hier auch mit der Band verwurzelt war, eben mit den Leuten hier verwurzelt bin, weil wir doch so eine eigene, sehr spröde, aber auch sehr herzliche Art haben und trotzdem auch eine sehr offene Willkommenskultur für Leute, die nicht von hier stammen. Also es ist halt, wie zum Beispiel Alex.
Der Alex, genau. Ja, wird sich gleich auch noch outen, wo er herkommt und wie das eigentlich alles zustande kam. Er hat sich gerade gefreut und musste lachen.
Von daher, also es ist schon schön, die Vorzüge einer größeren Stadt auch zu genießen. Aber letztendlich ist es einfach hier vor Ort, hat man in der Freizeit und auch mit Bands, also das ist hier eine wahnsinnig große Community an Bands erstmal. Und auf der anderen Seite trotzdem auch einen sehr starken Zusammenhalt unter den Leuten, was jetzt Freundschaft, Freizeit etc. angeht. Und das hat mir in Erfurt, obwohl es jetzt keine Großstadt wie jetzt Berlin, Leipzig oder irgendwas ist, trotzdem schon so krass gefehlt, dass ich eigentlich nach 5 Jahren dann wieder nach Haus gegangen bin, weil ich einfach hier ja, mich wesentlich wohler fühle. Auch mit den Nachteilen wie schlechtes Wetter, wie viele Tage Nebel im Jahr sind's?
Ja, die Rekordnebelperiode waren 11 Tage am Stück in Neuhaus am Rennweg. Das passiert.
Aber da hast du dann halt wirklich hier auch einfach, sage ich mal, Zeit, dich halt kreativ zurückzuziehen, Musik zu machen. Auch in der Zeit jetzt gerade im Winter, wenn es halt Scheißwetter ist. Mhm. Das trägt halt auch dazu bei, dass halt auch hier vor Ort so viele Bands zustande gekommen sind, möchte ich behaupten.
Das Gute ist, wir kriegen hier keine Schönwetterdepressionen.
Nee, das nicht.
Das ist richtig.
Genau.
Ich weiß, dass meine Schwester immer klagt, dass es sehr kalt war. Also ich meine, sie wohnt ja jetzt mittlerweile auch nicht mehr in Neuhaus, aber ja die Kälte. Ja,
ich sag mal so, wir wohnen ja hier auf dem Berg, ja. Und auf dem Berg ist es immer windig. Gerade Neuhaus am Rennweg ist immer, immer windig, egal wo du dich da befindest, in welchem Ortsteil. Und übrigens, ich lebe in Ernsttal, ja, wo du aufgewachsen bist.
Ach, schön, ja. Darf ich dich fragen, wo?
Also oben in der Nähe auf dem Berg? Ja, oben auf dem Berg, in der Nähe vom Friedhof.
Ach, gucke. Ja, okay, alles klar. Ich weiß wo.
Ja, und allein da merkst du schon, ist es nicht mehr so windig. Und hier in Lauscha ist auch nicht so windig wie in Neuhaus. Genau. Ja, aber jetzt möchte ich kurz mal überleiten zum Alex, weil eigentlich bin ich dran schuld, dass du mit deiner Freundin nach Lauscha gezogen bist.
Ja, du hast auf jeden Fall sehr mitgeholfen dabei, ja. Also bei mir war es so, ich kann mich nur Martin anschließen. Ich habe mir auch versucht, irgendwie die Großstadt schön zu reden. Ich war 6 Jahre in München und habe festgestellt, das ist überhaupt nichts für mich, weil im Endeffekt ist es nur wichtig, wo dein Freundeskreis ist, wo du am liebsten die Zeit verbringst und nicht, wo das Thermometer ein bisschen höhere Zahlen anzeigt. Das habe ich so für mich rausgekriegt und seitdem interessiert mich die Kälte eigentlich gar nicht.
Wir haben uns ja damals kennengelernt, 2008, Alex. Wir waren jung, wir waren zarte, ich war zarte 18, du warst 19. Wie alt warst du damals? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, 19. Genau, da haben wir zusammen in Waffenrot gespielt, du damals mit deiner Band, ich dann schon mit Revolving Door.
Das war zum Beispiel auch so ein Auftritt, wo einfach mehrere Bands aufeinander kommen, einander nicht kennen und dann sich kennenlernen und siehst du, da entstehen
Freundschaften. Genau, es entstehen deswegen. Freundschaften, genau, auf so, ja, genau, bei Events, wo eben mehrere Bands spielen und ich schätze das wirklich sehr, dass man da tolle Kontakte und super Freundschaften knüpfen kann. Schau mal, wie lange wir uns jetzt schon kennen, ja. Und ja, Alex hat lange Zeit in Hildburghausen gelebt und dann eben jobbedingt in Ilmenau studiert, nach München gezogen aufgrund des Jobs. Und umso schöner, dass wir jetzt hier alle vereint sind in Lauscha und Umgebung. Es ist
das
einfach wichtig.
Macht das logistisch um einiges.
Ja, natürlich, wenn jeder verstreut ist und du hast einen Auftritt oder eine Probe, das ist dann wirklich so ein Staatsakt. Ne? Also da ist es dann wirklich leichter, einen Bundestag zusammenzutrommeln, als hier mal...
Das ist...
einen Termin zustande
das zu bringen. Das muss ich sagen, das fand ich super spannend. Auf dem High Flames haben wir ja verschiedene Bands interviewt und ganz viele haben tatsächlich gesagt, dass sie gar nicht mehr an einem Ort wohnen und tatsächlich viel online arbeiten müssen. Ja, ja.
Ach, das fand meine
ich
Güte.
So, das fand ich so krass und so beeindruckend, weil die eine unglaublich gute Qualität abliefern und gar nicht so häufig zusammen proben in einem Raum so. Und ich dachte mir so, also ich meine, geil, was Technik möglich macht, aber krass, dass es so gut klappt tatsächlich. Definitiv. Also da war ich tatsächlich echt erstaunt, deswegen, weil ich war auch immer so der Mensch, so Band in einem Ort ist halt wirklich einfacher, aber ich wurde auch eines Besseren belehrt, dass es auch funktioniert, wenn man etwas verstreuter ist. Aber es ist halt auch ein spannender Kraftakt, so, das muss man dazu sagen.
Es geht ja, beides, aber, ne? Ja.
Ja. Aber genau, ich bin ja tatsächlich, also meine Großeltern kommen ja aus Ernstthal. Ich habe durch meine Geschwister war ich viel in Neuhaus. Ein Teil meiner Familie lebt, also die Schwester meiner Oma wohnt ja auch in Neuhaus. Ich muss halt sagen, Neuhaus habt ihr sehr schön beschrieben. Es ist halt wirklich sehr neblig und kalt und trist. Aber was man, also um keinen Preis der Welt, also irgendwie beschreiben kann, ist einfach diese Schönheit der Natur dort unten. Ja. Jedes Mal, weil ich bin in Berlin aufgewachsen, ich wohne jetzt in Leipzig, würde auch nie wieder zurück nach Berlin gehen, das muss ich mal an dieser Stelle sagen.
Niemand will nach Berlin.
Ist wirklich so. Also ich bin ganz zufrieden hier in Leipzig. Ich muss tatsächlich sagen, es ist jedes Mal für mich nach Hause kommen. Also ich merke, dass das mein Geburtsort ist, weil ich einfach ich mag die Berge, ich mag es durch den Wald spazieren zu gehen. Also meine Großeltern wohnen ja genau am Waldrand sozusagen. Ich habe viel Zeit meiner Kindheit im Wald verbracht, also ja, es ist halt, man hat viel Zeit, um sich auch zu erden, muss ich tatsächlich sagen. Also es ist für mich gerade so, die ja sonst in einer Großstadt ist. Ich liebe auch Großstadtleben. Also ich könnte zum Beispiel nicht nach Neuhaus ziehen. Das ist für mich eher so der Urlaubsort, weil ich brauche das Trubel und überall Sachen aufhaben und viel so. Also ich bin schon so ein Großstadtkind. Ich möchte auch in eine noch größere Stadt eigentlich mal auswandern und ziehen. Aber für mich ist so dieser Erdungspunkt. Also ich war jetzt viel bei meiner Family auch im letzten Jahr unten und es ist immer wieder schön in den Thüringer Wald nach Hause zu kommen. Deswegen fand ich das auch so schön, einfach euch als Band hier zu haben, ja, dieses Heimatgefühl verstehen können.
Definitiv. Also ich sag's mal so, bei uns ist es so, wir sind ja hier verwurzelt. Das ist nochmal was anderes also ich kann mich erinnern, die Eltern meiner Großeltern, die ich leider nicht kannte, also meine Urgroßeltern, kamen von Rügen nach Lichte, also auch Südthüringen. Ja. Und das war natürlich ein Schock, ne? Schwarze Schieferhäuser im Tal, also das ist natürlich ein Riesenunterschied und viele neigen dazu und werden depressiv. Und ich glaube, wenn du nicht hier geboren bist und hier aufwächst oder nicht die Schönheit erkennst an diesen Orten, kann dich das ganz schön kaputt machen. Aber ich muss sagen, wir haben irgendwie alle ein sonniges Gemüt und es ist natürlich nicht so viel los wie in Berlin, aber dafür haben wir ja eine hohe Vereinsdichte, ohne die eigentlich die Kultur gar nicht möglich wäre. Also es gibt sehr, sehr viele engagierte Leute, die Veranstaltungen auf die Beine stellen und das macht wirklich das Leben lebenswert, ne? Wir haben auch einen Verein gegründet vor einigen Jahren, die Schaumtanzunion, machen selbst eine Schaumparty. Ich weiß, das Konzept ist alt, aber es ist mega gut und es wird immer größer. Martin,
das ist doch schön.
Ja.
Erzähl doch was dazu. Du hast dir schon das Mikrofon zurechtgerückt.
Ja, es war im Prinzip eigentlich nur eine Schnapsidee und ist dann letztendlich aus einem Geburtstag entstanden, wo wir uns dann einfach gesagt haben, wir laden mal alle Leute ein, die wir bei Facebook kennen und machen diese Schaumparty einfach mal bei uns auf dem Sportplatz. Und da waren dann bei der ersten Veranstaltung knapp 400 Leute dort. Und das hat sich jetzt gesteigert, sodass halt über das ganze Wochenende gesehen so, sagen wir vielleicht in Summe 1.500 Leute kommen. Und ist halt, ja, jährlich im Kalender. Ist halt jetzt auch nicht nur, also war ursprünglich nur ein Hausevent am Samstag, mittlerweile trotzdem auch ein Live-Musik-Event am Freitag, wo wir meistens auch musikalisch damit dabei sind mit unserer anderen Band, wo wir so 70er, 80er Hardrock-Cover spielen und Metal auch. Mhm. Ja, und so in der Art, wie es Lisa schon beschrieben hat, ist halt ganz viel los bei uns, obwohl es eigentlich nur ein kleines Kaff ist. Auf Deutsch gesagt, aber mehr los zumindest als damals, als ich in Erfurt war unter der Woche.
Definitiv.
Sodass man eigentlich immer was zu tun hat.
Ich sag mal so, die Einwohnerdichte ist hier natürlich ein bisschen niedriger als in größeren Städten und somit kannst du natürlich runterbrechen. Es gibt hier weniger engagierte Leute, als es vielleicht in der Großstadt ist. Ne? Dass du viel mehr Clubs, viel mehr Bars und so, wo einfach viel mehr los ist. Ne? Aber trotzdem, finde ich, können wir uns hier nicht beschweren. Und wenn man ein Problem hat und denkt, es ist zu wenig los, dann muss man sich halt einfach kümmern.
Richtig, also man muss sich selbst kümmern, damit was los ist. Und das machen hier bei uns in der Region überproportional viele.
Übrigens, in diesem Sinne seid ihr natürlich herzlich eingeladen zur diesjährigen Schaumparty. Sie findet statt am 12. und 13. Juli.
Ja, dann müsste, glaube ich, nichts sein, ja.
Na, das klingt ja doch gut.
Ja, super gerne. Aber Lisa, kannst du mir das am besten nochmal schreiben? Ich bin nämlich so ein Typ, der braucht das schriftlich.
Na klar, mache ich.
Das sehr ist gerne. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich die Veranstaltungsdichte bei euch auch krass finde. Ich weiß, ich kann mich noch dran erinnern, meine Schwester hatte mich mal zu so einem Open-Air-Konzert im Wald mitgenommen. Ich weiß nicht ganz genau, wo das bei uns unten war, aber ich fand das so geil einfach. Also das ist halt diese Waldbühne da unten. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine.
Die Grotte,
okay, ja, genau. Okay, ja.
Das war so cool einfach. Ich war echt jung, als ich mich das letzte Mal mitgenommen hatte, aber ich fand das so cool einfach. Und ich weiß halt, dadurch, dass wir meine älteste Schwester, also Steffi, ist ja noch im Karnevalsverein und dass sie ja auch relativ viel noch versuchen zu machen. Und das fand ich tatsächlich ganz schön, weil das hast du in einer Großstadt natürlich weniger, weil, also ich meine, natürlich gibt es ja auch eine große Vereinsdichte und so, aber du hast halt so diese standardmäßigen Veranstaltungen, die man in einer Großstadt hat, also Club oder Bar oder Konzerte von größeren Künstlern, manchmal auch kleineren. Aber so dieses Heimische, dass halt so die Gemeinschaft sich drum kümmert, kommt halt in der Stadt natürlich nicht so rüber, wie es halt in kleineren Regionen und Orten ist. Das fand ich halt wirklich, wirklich cool.
Definitiv.
Also ich komme auf jeden Fall gerne zur Schaumparty.
Na, gerne. Bringt irgendwie das Auto mit, wo ihr drin pennen könnt oder Zelt könnt auch aufbauen. Also.
Tja, wenn die Gemeindeverwaltung quasi Bock hat, dann können halt auch in solchen Gemeinden und kleinen Kommunen viele schöne Sachen passieren.
Absolut.
Das war ein kleiner Seitenhieb gegen meinen Arbeitgeber. Das haben wir heute auch abgehakt. Ich würde tatsächlich nochmal auf eure Musik zu sprechen kommen, weil ihr habt ja im Endeffekt zwei Alben und eine EP und eben das Akustikalbum gemacht. Mich würde mal interessieren, ob damals zu, ich sag mal jetzt, also vom ersten Album zur letzten, ich sag mal Akustikalbum, ob die Produktionsprozesse halt eben gleich geblieben sind bei euch oder ob ihr tatsächlich irgendwie Sachen irgendwann anders angegangen seid.
Absolut.
Definitiv anders.
Ja, kann ich mal ganz kurz ausholen, Martin, denn ich will dir nicht ins Wort fallen, aber ich würde gern von vorne anfangen.
Mach das.
Weil tatsächlich haben wir 2006, ich war damals 16, wir haben in einem lokalen Musikstudio in Neuhaus am Rennweg aufgenommen, damals bei Rix mit. Und das war für uns natürlich schon mega professionell. Und dieses Album wurde nicht veröffentlicht, tatsächlich. Okay. Also das ist quasi ein geheimes Album. Wir haben die Songs gespielt, wir spielen auch teilweise immer noch welche live, aber dieses Album wurde nie veröffentlicht. Dann sind wir 2008 nach Göttingen gegangen zu Cube Audio, haben dort unsere EP aufgenommen mit 5 Songs. Das war eher so ein bisschen poplastig, das lag aber einfach an dem Studio, an den Produzenten.
Ja.
Na, die dann halt so das in die Richtung produziert haben. Wir waren natürlich auch selbst in der Findung, haben auch Unterstützung gekriegt im Songwriting. Okay. Das gebe ich auch gerne und offen zu, weil wir hatten damals einfach noch nicht so viele Songs. Das war halt einfach so. Aber wir waren sehr gut. Also wir haben sehr gut gespielt und haben unser Handwerk verstanden. Und wollten natürlich, hatten damals auch schon das Management. Wollten einfach mal was aufnehmen und auch veröffentlichen. Das haben wir auch getan. Somit kam die erste EP zustande 2008. Die hieß auch wie wir, Revolving Door. Und 2010 kam dann unser Debütalbum Break the Line. Das haben wir bei Eike Frese in Hamburg produziert. Ein sehr bekannter Metal-Produzent. Und die Einflüsse merkt man natürlich auch. Also direkt Metal würde ich jetzt nicht sagen, dass es das ist. Es ist definitiv Alternative. Hat teilweise ein paar poppige Einflüsse, aber auch Metal-Einflüsse. Und das war natürlich auch von der Herangehensweise ganz anders. Es war halt wirklich mega cool. Auch Eike ist so eine coole Socke. Es hat wirklich mega Spaß gemacht, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und ich denke sehr, sehr gerne an die Zeit zurück. Und unser zweites Album haben wir auch bei ihm aufgenommen. Milk and Honey. 2012 dann. Genau. Und wir waren aufeinander eingegroovt. Es hat einfach mega Spaß gemacht. Und ich finde, man hört auch so den Vibe ein bisschen von Hamburg in diesen Alben. Es war halt einfach geil. Wir waren halt einfach wochenlang in Hamburg. Also natürlich jeder immer so zu seiner Zeit, wenn er seine Instrumente einspielen musste, aber ja, das war halt wirklich eine coole Zeit, wenn du auf, als Band aufeinander hockst und kannst dann wirklich einfach nur mal Musik machen.
Ja.
Das war mega cool und tatsächlich hat es sich dann gewandelt 2019 nach diversen Bandumstrukturierungen, sag ich mal. Unser Gitarrist damals hat aufgehört, Rügi war das damals und Sapse am Bass hat auch aufgehört. Ja, 2019 dann tatsächlich. Wir haben Songs geschrieben, haben sie nie richtig aufgenommen. Was? 2008?
Wir sind ja 2018 dabei.
Ja, genau. Martin und Alex sind gleichzeitig dazugekommen. Du hast dann eigentlich Sapse ersetzt direkt, ne?
Ja.
2018 am Bass. Gott sei Dank, ich freue mich sehr. Also ich muss dazu sagen, Martin und ich, wir konnten uns eine Zeit lang eigentlich überhaupt nicht leiden und jetzt sind wir zusammen in der Band seit 2018. Es ist unglaublich. Ja, genau. Alex ist auch mit dabei seit 2018. Freue ich mich auch riesig, weil wir haben so lange gebaggert, dass er endlich in unsere Band kommt und 2018 ist er dann weich geworden. Hat nur 10 Jahre gedauert.
Immerhin.
Genau, Sissel kam dann 2020 dazu noch als zweiter Gitarrist und aber unser letztes Album City of Darkness, wir sagen immer gerne das Album, weil es nur 9 Songs hat, haben wir tatsächlich mit Mirko Hoffmann bei uns im Proberaum aufgenommen. Ja. Na, also ich muss wirklich sagen, letzten Endes ist es egal, ob du in Las Vegas in der Wüste dein Album aufnimmst, in einem Top-Studio, wie auch immer, oder im Proberaum. Es ist letzten Endes wurscht. Es kommt halt drauf an, wie du's, ja, welche Emotionen du da reinlegst, wie viel Ehrgeiz und Herzblut und welche Technik du natürlich auch hast und welches Know-how.
Ja.
Und wir haben das aber also wegen mir bei uns aufgenommen, aus budgettechnischen Gründen und weil ich damals schwanger war mit meinem ersten Kind, tatsächlich.
Oh.
Genau. Ich dann im 7. Monat im Proberaum eingesungen.
Ich wollte schon sagen, also ich war jetzt noch nicht in der hochschwangeren Phase im Sinne von, okay, es könnte jetzt jeden Moment passieren.
Aber. Es war in der hochschwangeren Phase. Aber ich hatte noch ein bisschen Puffer nach hinten, sagen wir es mal so.
Okay.
Das geht ja.
Nach vorne auch.
Ja, aber ich muss auch sagen, es ist ja tatsächlich so, also wenn ich jetzt so meinen Songaufnahmenverlauf sehe, ich habe meinen Debütsong in einem Studio an meiner damaligen Bildungseinrichtung eingenommen und ich bin damit heute tatsächlich nicht mehr so zufrieden, wie ich es damals war. Und ich habe aber auch Songs bei mir zu Hause aufgenommen und selbst bearbeitet. Und es geht auch, also mit denen bin ich zufrieden, da bin ich auch stolz drauf, weil es meine eigene Leistung war so oder ist. Und ich finde halt auch, es macht nicht immer einen Unterschied. Also es kommt drauf an, wie, welches Know-how, welche Technik, wie man dahinter steht. Und im Endeffekt wird man ja auch mit jedem Prozess besser einfach so.
Definitiv. Und ich glaube, wenn du, ich habe es ja auch gesehen, ich folge dir auch bei Instagram und sehe ja, dass du da wirklich gut am Start bist und dich auch technisch auskennst, Hut ab, weil ich bin da wirklich ein totaler Idiot. Also, weil ich mich damit nicht beschäftigt habe. Es können so viele von meinen Bandkollegen, ja, die sind wesentlich besser, was die Technik betrifft, als ich es bin. Und ich mache einfach das, was ich kann, ich singe.
Ja, also ich muss halt dazu sagen, ich habe mir das halt auch alles selber angeeignet und mache das immer noch. Also ich bin ja nicht dauernd im Stand, wo ich irgendwie mal sein möchte, sondern lerne auch dafür. Aber das Ding ist halt, es ist nicht unmöglich und mit den Sachen, die ich halt jetzt gemacht habe, bin ich auch zufrieden. Also ich habe schon mit Leuten gesprochen, die dann auch so meinten, naja, das würde auch besser gehen. Ja, es würde besser gehen, aber es ist gerade so, wie es ist. Und entweder nimmst du es oder nimmst du es halt nicht. Also
genau.
Ich habe halt tatsächlich mittlerweile einfach gelernt zu sagen, wenn ich damit zufrieden bin, dann darf die Welt hören. Und wenn nicht, dann arbeite ich da halt weiter dran. Und natürlich, wie gesagt, ich finde halt, wenn man dann manchmal auf seine Anfänge guckt, ja klar, hätten die auch besser sein können. Aber es ist der Punkt, dass man angefangen hat, ist, finde ich, das Allerwichtigste. Weil viele sitzen halt da und denken sich so, es muss perfekt sein. Ja, und dann bist du irgendwie, weiß ich nicht, 300 und hast noch nichts rausgebracht. So. Also, und das ist halt so das Ding, wo ich mir denke, ich finde es ganz schön, wenn man so seinen eigenen Prozess und seinen eigenen Weg geht und nicht jeder muss ja auch das Know-how haben. Ich meine, du hast halt auch das Glück, dass du die Band hast und einen guten Prozess, dass dein Dad sich das angeeignet hat, dass ihr die ganzen Produzenten kennengelernt habt. Ich bin halt, also ich meine, ich mache Musik auch, seitdem ich klein bin. Ich war auch in der Musikschule und hatte Gesangsunterricht, aber die ganze Technik habe ich mir jetzt seit 3 Jahren sind es jetzt, lerne ich mir das selber an. Ich habe halt irgendwie bei null angefangen. Ich habe irgendwann ein Mikro gekauft und habe gesagt, okay, ich mache jetzt meine eigene Musik so. Und damit fing es dann an.
Sehr gut. Es braucht immer nur mal einen Anfang, ne? Aller Anfang ist schwer.
Genau.
Ja, ich finde aber trotzdem, dass es, ich weiß jetzt gerade, ich welche Art Musik du machst. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe mir das nicht vorher angeschaut.
Martin. Alles gut, alles gut.
Aber ich nehme an, es ist nicht mit einer kompletten Band wahrscheinlich?
Nee, genau. Ich habe halt den Vorteil, ich mache halt Synthpop. Ich habe zwar ein paar Rock-Einflüsse drin, aber ich kann halt elektronisch produzieren. Das ist mein absoluter Vorteil. Richtig. Weil ich weiß, wie schwierig das ist, wenn man eine Band aufnehmen muss. Also Hut ab, bei einer Band ist das nochmal was anderes. Also da habe ich einen entscheidenden Vorteil, dass ich halt alleine bin. Aber es ist auch manchmal ein Nachteil, wenn man alleine ist. Das ist halt so.
Ja. Nee, ich muss auch wirklich sagen, dass wir das ohne die professionelle Unterstützung, auch wenn wir das im Proberaum aufgenommen haben, jetzt ohne zum Beispiel den Mirko Hoffmann, der das Album oder das Album produziert hat, oder jetzt auch diese Akustik-EP, jetzt ohne Unterstützung vom Christian Hoffmann, der ein gut befreundeter Techniker von uns ist, oder auch der Daniel Matz, der Gitarrist von der Band Düre, der das Ganze abgemischt hat. Also ohne die Unterstützung wäre das jetzt auch nicht auf dem Qualitätsniveau rausgekommen. Also
ich sag mal so, wir haben ja auch gewisse Ansprüche. Wir wollen ja auch nicht wirklich etwas ungemastert oder so halt veröffentlichen, wo alle nicht zufrieden sind damit. Vor allem unser Schlagzeuger ist da wirklich äußerst pingelig. Wenn das nicht perfekt ist, dann kriegt das kein Mensch zu hören.
Das ist einfach so. Ja, ich glaube, man muss manchmal da auch, es kommt ja mal drauf an, ich glaube, jeder kreative Mensch hat dieses Ding, es muss perfekt sein, das kann ich keinem zeigen. Manchmal muss man auch Sachen einfach irgendwann mal beenden. Ja. Ich glaube, die Waagschale da ist immer sehr schwierig zu finden, also so der Grad an, wann ist es Überperfektionismus und wann ist auch okay so. Also,
genau.
Ja, aber wie gesagt, ich finde auch gerade bei den Bands, das ist natürlich, weil das Schlagzeug und diese ganzen einzelnen Instrumente abzumischen, das ist nochmal ein ganz anderes Ding, als wenn du alles elektronisch produzieren kannst. Deswegen, ich habe da einen heilen Respekt vor.
Absolut, also, es ist wirklich, du brauchst eine Engelsgeduld und Ausdauer, um das zu machen.
Ja.
Aber ich bin sehr froh, dass ich mir das alles mal anschauen konnte, behind the scenes. Also es hat wirklich viel, es war äußerst interessant. Sehr, sehr spannende Zeit.
Das glaube ich. Aber weil wir gerade auch sowieso über eure Musik reden, wird es denn was Neues von euch eigentlich geben?
Ja, wir arbeiten gerade...
Möchtet ihr darüber reden?
Wir arbeiten ohne Druck, also wir haben natürlich jetzt auch schon wieder eine ganze Zeit ein paar Songs in der Pipeline. Ihr erzählt gar nichts, Männers. Ich bin ja die ganze Zeit am
Erzählen. Ja, der Alex kann jetzt was dazu erzählen, weil der jetzt auch einen Großteil...
Sag mal, ich höre dir gerne zu.
Ist es dein Ernst oder schläfst du innerlich? Ich weiß nicht, Alex, komm, erzähl. Weil ihr seid ja hier auch die beiden Kreativköpfe und ich schätze das sehr. Also ich will nur ganz kurz als Einleitung sagen, dass ich sehr, sehr happy bin, wie unsere Bandbesetzung jetzt ist. Weil sich jeder kreativ einbringt, jeder Einzelne. Und dadurch bekommt auch jeder Song was ganz Spezielles. Also ja, es ist zum Beispiel Dancing with the Devil, kam von dir, der Song, Alex. Der ist total positiv. Der hat einen ganz anderen Vibe, weil wir spielen oft eher so ein bisschen melancholischere Musik. Ne? Also die Schwester von unserem Schlagzeuger, die schimpft immer ein bisschen. Die sagt, könnt ihr nicht mal was Tanzbareres, was Freundliches spielen? Und wir so, nein!
Ich kann das so nachempfinden, weil mein erster Song ist so richtig, richtig düster. Meine beste Freundin, Mitbewohnerin so, ey, dein Song ist so negativ, ich weiß. Aber es ist halt auch aus dem Gefühl entstanden.
Ja, vielleicht kennst du das. Also ich bin auch am kreativsten, wenn es mir schlecht geht.
Ja, leider ja.
Ja, genau.
Aber gut, jetzt zu euch.
Aber das hört sich ein bisschen wie Mama schimpft irgendwie an. So immer diese Negativität, Mensch, sing doch mal was von der Sonne.
Naja, das Gute ist, dass die Family ja Englisch nicht so gut kann, weil wir singen ja auf Englisch und das ist ein großer Vorteil. Weil meine Oma feiert unsere Musik, aber die versteht auch die Texte nicht. Aber okay, ich habe es ja auch mal ausgedruckt und so, aber... Ja.
Was bedeutet dieses Raining Blood slaughtering your guts?
Genau.
Ja,
Alex, komm, du musst jetzt mal hier. Komm.
Was genau?
Songwriting-mäßig, was gibt's denn Neues?
Naja, da gibt's noch nicht viel zu sagen, weil wir jetzt erst angefangen haben, aber ein paar Sachen gibt's, wie du gesagt hast, in der Pipeline. Wir werden jetzt geprobt und ich denke mal, wir haben uns auch schon entschieden, dass wir gar nicht so lange sammeln, sondern zeitnah auch direkt in die Aufnahmen damit gehen, oder?
Genau, also wir wollen jetzt nicht warten, bis ein Album voll ist und wir sagen, ja, die Songs haben jetzt Potenzial, weil ja, das dauert halt einfach, ne? Weil wir sind alle relativ viel eingespannt.
Und die Veröffentlichungsstruktur ermöglicht dann mittlerweile auch einfach zu sagen, okay, wir releasen jetzt einfach mal eine Single online. Du brauchst dann nicht unbedingt irgendwelche CDs pressen oder irgendwas. Wo sich jetzt, sage ich mal, für ein Lied nicht lohnen würde. Du sagst halt, okay, Online-Release wird einfach gemacht. Dann kannst du auch sagen, okay, wir machen halt nach einem Lied, dann bringen wir das Ding einfach raus.
Genau. Mhm.
Das macht es halt einfacher, als es früher war, ne, wo du gesagt hast, okay, ich mache jetzt natürlich kein, wo ich Booklet drucken muss oder muss CDs ans Presswerk schicken. Das ganze Zeug fällt ja jetzt, sage ich mal, eigentlich weg. Das macht es einfacher.
Ja.
Das stimmt. Vor allem, weil ja auch generell das Musikmarketing sich so entwickelt hat, dass man ja diese Wasserfallstrategie verwenden soll, dass man eher einzelne Songs release bis zum Album hin, anstatt ein ganzes Album. Deswegen, das ist dankbarer tatsächlich.
Genau. Und dadurch, dass wir ja ungebunden sind, bei keinem Label, uns keiner irgendwas sagt, machen wir auch einfach, was wir wollen und nehmen einfach auf, was uns gefällt, wie es uns gefällt und schießen dann hoffentlich auch dieses Jahr vielleicht schon den ersten Song raus. Wie seht ihr das?
Das ist der Plan auf alle Fälle.
Ich meine, wir haben April, das ist doch realistisch, oder? Ja.
Ich würde auf alle Fälle mich auf jeden Fall schon.
Ja.
Ich würde auf alle Fälle sogar sagen, vielleicht dann wieder mal altbekannte Produzenten dazu zu holen.
Mhm.
Hätte ich als Idee.
Wen denn?
Da hast du von Johann Eike erzählt.
Ach so.
Weil der Sound war schon ganz cool.
Also ich muss dazu sagen, Eikes Honorar ist bestimmt jetzt immens gestiegen.
Ja, wir müssen es ja nicht dort aufnehmen. Das ist ja der Vorteil. Wir können es hier aufnehmen.
Auf jeden Fall.
Er könnte es abmischen.
Ja, wobei ich hätte auch mal wieder Lust nach Hamburg zu fahren tatsächlich.
Man kann auch so nach Hamburg fahren.
Ja.
Ja, aber mit einem schönen, also weißt du, was ich meine?
Naja, sehr schön. Ja, dann haben wir es eigentlich, ne? Also ich würde jetzt natürlich noch so die letzte Frage stellen, quasi, wo kann man euch noch sehen dieses Jahr? Aber da ihr ja gemeint hattet, dass ihr ja gerne einfach das nehmt, was kommt sozusagen. Ich meine, vielleicht gibt es ja schon bestätigte Gigs sozusagen. Die könnt ihr euch gerne noch, also könnt ihr gerne noch mal raushauen.
Da muss ich jetzt selber sogar mal reingucken in unsere Liste. Also der nächste ist jetzt tatsächlich am 4. Mai in Hildburghausen auf der Langen Heide. Aber das ist jetzt nichts von Revolving Door. Also das ist was von unserer 80s-Cover-Spaßband, die heißt Lisa and the Love Foundation. Also wer in der Nähe ist und sich das mal reinziehen möchte, ist herzlich eingeladen auf die Lange Heide Open Air in Hildburghausen am 4. Mai, vormerken. Genau. Martin, du bist doch hier der Terminmanager. Du weißt es doch am besten.
Ja, ich bin gerade am Suchen.
Also ich sag mal so, die Cover-Gigs sind natürlich jetzt dieses Jahr gerade höher im Kurs als eigene Musik.
Tja, ich finde es jetzt auch spontan nicht in
der Aber ich muss auch wirklich sagen, nach Corona, das hat man wirklich gemerkt, ist es viel schwieriger geworden im Booking.
Ja.
Also vor der Pandemie wirklich mit Anfragen, das ging wirklich... Ja, halt schön wie Buddha irgendwie und seitdem stagniert es ein bisschen. Könnte schöner sein tatsächlich.
Ja, aber gerade deswegen haben wir ja damals gesagt, wir bringen mal auf YouTube so ein Live-Konzert raus.
Genau, oder wir haben ja ein Livestreaming-Konzert gemacht während der Pandemie, als ja wirklich gar nichts ging.
Mhm.
Das ist ja richtig heimlich cool.
Heimlich probt und so weiter, da fühlt man sich schon schlecht. Das muss man sich mal so im Nachgang, fasst man sich eigentlich an die Platte.
Naja, aber ich sag mal so, also man muss ja irgendwie Wege finden halt so. Und ich sag mal, ihr seid ja, also es ist ja sogar so, dass halt wirklich große Bands mittlerweile halt echt Probleme haben, irgendwie auch Tickets zu verkaufen und so. Das ist halt einmal immer noch dieses Problem halt, dass diese Nachwirkungen halt sind. Ich meine, Ticketpreise sind halt einmal extrem angestiegen. Und gleichzeitig ist es halt auch so, dass halt ja viele von den Venues halt eben sagen, okay, wenn ihr den Laden nicht voll macht, dann können wir das halt hier einfach nicht machen so. Und
ja.
Sagen wir mal realistisch, ne? Wie viele von den, sag ich mal, kleineren Bands sagen halt, wir kriegen halt so ein komplettes Ding voll. Selbst wenn die halt irgendwie einen Fanclub mitbringen oder sowas halt, du wirst trotzdem keine 200 Tickets verkaufen. So. Nee. Also das ist halt einfach manchmal leider so. Was die jetzt nicht unbedingt schlechter macht oder sonst irgendwas, aber es gibt ja durchaus auch einfach regionale Bands, die halt einfach, sag ich mal, über dieses Regionale noch nicht rausgekommen sind und die sind froh, wenn sie halt vor 50 Leuten spielen dürfen.
Genau, es hat alles seine Vorteile. 50 Leute können mehr Stimmung machen als 200.
Das ist wahr, ja.
Das ist richtig. Ja, zum Abschluss geben wir ja eigentlich immer den Bands noch das letzte Wort. Also gibt's was ihr noch irgendwie an die Welt sagen möchtet oder irgendwie Werbung für euch machen wollt? Haut einfach raus.
Ja, vielen Dank an alle RD-Fans, die seit so langer Zeit mit am Start sind und uns bei unseren Konzerten supporten und dabei sind. Wir feiern unsere Mucke und das natürlich mit euch und dank euch. Und folgt uns gerne auf Instagram und Facebook. Abonniert unseren Kanal bei Spotify. Wir werden unsere Gigs veröffentlichen. Bleibt einfach dran und am Ball. Und natürlich vielen Dank, Mika, und vielen Dank, Ronny, für die Einladung zum Podcast. Es hat uns sehr gefreut, Mein Bier ist nicht mal, doch, es ist schon über halb leer tatsächlich. Ich bin der Meister im langsamen Bier trinken. Man kann das euch nur hören und nicht sehen. Ihr müsst quatschen. Auch mal was sagen. Also Martin und Alex sind wirklich ganz schön ruhig.
Du erzählst einfach so schön.
Gut.
Es ist nichts hinzuzufügen, finde ich.
Ja, perfekt. Dann sagen wir an der Stelle auch nochmal herzlichen Dank. Das war echt ein sehr schönes Gespräch und vor allem, wir haben auch wieder sehr viele schöne Einblicke gekriegt. Das liebe ich ja besonders immer. Ist ja so als Mensch so ein bisschen, man liebt ja so ein bisschen den Gossip, ne, dahinter. So, man möchte ja immer so ein bisschen rausgehen, wie läuft das denn da ab hinterm Vorhang so. Und das ist halt mal schön zu hören, vor allen Dingen von einer Band, die halt so lange dabei ist und halt auch so viel mitgemacht hat, eben so, dann auch mal so ein bisschen die Erfahrung halt eben mitzukriegen halt. In diesem Sinne sage ich auch mal herzlichen Dank an Mika. Gut rausgesucht. Sehr schön, ja. Sehr schön. und dann herzlichen Dank auch an alle ZuhörerInnen, die bis hierhin dabei waren. Und dann gucken wir mal, was wir nächste Folge machen. Ne? In diesem Sinne sage ich herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, tschüss. Ciao.